Hast du dich bekehrt? Bist du bekehrt? Das Wort Bekehrung löst ganz Verschiedenes aus. Manche entzünden sofort ein strahlendes Gesicht, wenn sie das hören. Sie nennen sofort Datum und Ort ihrer Bekehrung, erzählen sofort, wie und was sie da erlebt haben. Einen bewussten Schritt zum Glauben, vielleicht allein im Kämmerlein oder bei einer Veranstaltung, Pro Christ oder ähnliches. Eine Lebenswende hat jemand erlebt, eine Umkehr. Er weiß, an dem Tag bin ich Christ geworden, da habe ich mich bekehrt, da ist was ganz Neues losgegangen und daran kann ich mich erinnern, das gibt mir Gewissheit. Das Wort Bekehrung löst bei anderen aber auch Fragezeichen aus. Die können kein konkretes Datum nennen, weil sie eigentlich schon immer Christen waren. Sie kennen es gar nicht anders, sie sind hineingewachsen, von Eltern und Großeltern schon immer mit dabei gewesen. Es war ein stetiger Prozess, da gab es keine große Lebenswende, kein konkretes Datum, wo sich alles verändert hat. Noch andere, die hören bei dem Wort Bekehrung was anderes und ärgern sich. Denn sie kritisieren diese fromme Oberflächlichkeit, dass ein kurzes Bekehrungsgebet reicht. Ein einmaliges Kopfnicken ist die Eintrittskarte in den Himmel und dann kann ich mich mit den anderen Dingen des Lebens beschäftigen. Bekehrung ist doch was Oberflächliches. Und solche Aufrufe bei Pro Christ sind Manipulation. Andere, die sagen, Bekehrung ja, aber nicht einmalig, sondern immer wieder. Immer wieder entscheide ich mich für den Glauben. Und eine Studie von der Universität Greifswald, vom Institut für Evangelisation mit Michael Herbst, die haben das untersucht, wie kommen Erwachsene zum Glauben, und haben festgestellt, die meisten haben heutzutage einen langen Prozess hinter sich. Wenn ich noch nicht Christ bin, dann dauert es im Durchschnitt 6 bis 7 Jahre und verschiedene Puzzleteile, ehe ich tatsächlich Christ werde. Ein langer Prozess. Die Bekehrung ist oft kein kurzer, einmaliger Moment. Bekehrung löst ganz verschiedene Gefühle aus bei uns. Und wenn mich jemand fragt, hast du dich bekehrt? Dann sage ich nein. Jesus hat mich bekehrt. Jesus hat mich bekehrt. Paulus hat es genauso erlebt bei seiner Bekehrung. Wir haben das in der ersten Lesung gehört. Das ist sicherlich eine der berühmtesten Bekehrungsgeschichten, die es gibt. Und ich denke, wir können einiges davon lernen. Es ist ja schon sprichwörtlich geworden vom Saulus zum Paulus. Da wird einer, der eher für negative Aktionen bekannt ist, überraschenderweise einer, der Gutes tut. Er wird vom Saulus zum Paulus. Ein zweites sprichwörtliches Damaskus-Erlebnis, das erlebt einer, den sein Leben auf einmal umgekrempelt wird. Durch eine Begegnung oder durch eine Erkenntnis, durch ein Damaskus-Erlebnis bekommt das Leben eine Wende. Paulus selbst schreibt von dieser seiner Bekehrung eigentlich nichts. In seinen ganzen Briefen lesen wir immer nur ganz knapp, Gott hat sich da mir gezeigt, Jesus ist mir erschienen, nicht mehr. Aber in der Apostelgeschichte lesen wir 3-mal von dieser Bekehrung. Apostelgeschichte 9, 22 und 26. 3-mal die gleiche Geschichte. Warum? Weil es der größte Knüller der frühen Kirchengeschichte war. Denn wie beseitige ich am besten einen Feind? Ich mache ihn zum Freund. Das hat Gott mit Paulus gemacht. Paulus war der größte Feind der Christen vielleicht. Er war ein frommer, gelehrter Jude, hat es ernst gemeint mit dem Glauben und mit der Schrift. Und weil er es so ernst genommen hat, hat er die Christen nicht verstanden, hat sie verfolgt, hat bei Steinigung des Stephanus mit zugeschaut. Und dieser Christenverfolger, der wird Christ. Jesus knackt auch diese Nuss, auch wenn noch nicht Weihnachten ist, aber es ist nicht mehr lang hin. Wir könnten sagen, Jesus ist der Nussknacker, er knackt auch die härteste Nuss, den Paulus. Wie sieht diese Nussknackung aus? Es ist interessant, es geht alles von Jesus aus, nichts von Paulus. Er ist völlig passiv in seiner Bekehrungsgeschichte. Darum, er hat sich nicht bekehrt, er wurde bekehrt. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus. Er hat wieder neue Pläne, um Christen zu verfolgen, will Briefe und Listen rüberschaffen. Er schnaubt und droht und ist richtig in Rage. Und mitten im Eifer, mitten auf der Reise, passiert dann dieser plötzliche, machtvolle Eingriff von oben. Von 0 auf 100 aus der Kalten geschieht ganz merkwürdige Dinge. Als erstes ein Licht. Nicht nur, dass die Sonne aufgeht, es war wie ein Blitz. Ein Licht umleuchtet Paulus vom Himmel. Das sieht nur er. Er wird auf die Erde geworfen. Und eine Stimme ist zu hören. Und die Stimme hören auch seine Wegbegleiter. Das heißt, es ist keine Einbildung. Letztlich bleibt er blind zurück. Er kann nichts mehr sehen. Er ist völlig außer Gefecht gesetzt. Eine Geschichte wundersam. Paulus wird völlig außer Gefecht gesetzt. Er bekommt eine Denkpause, eine Wartesituation, 3 Tage. Er isst und trinkt nichts. Das ist nicht, weil er nichts zu essen bekommt, sondern er merkt, jetzt ist Zeit der Buße, Zeit des Fastens. Er ist völlig außer Gefecht gesetzt und das erzählen mir auch immer mal wieder Leute, dass sie sagen, Gott hat mir eine Pause gegeben, als ich ins Krankenhaus komme, weil das Bein gebrochen ist oder der Fuß. Das höre ich immer mal wieder, dass Leute das im Nachhinein gesagt haben, Gott hat mir da eine Denkpause gegeben. Es ist gut, das niemandem zuzusagen, der sich das Bein bricht. Gott schenkt dir gerade eine Pause. Das ist kein guter Weg. Aber wenn ich das selber im Nachhinein so erlebe, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Gott schenkt manchmal solche Auszeiten. Denn Paulus hat Gott gehört. Und wenn wir Gott hören, wird es immer spannend. Und dann hören wir manchmal andere Dinge, als wir möchten. Saul, warum verfolgst du mich? Was tust du denn da? Er weiß noch nicht, mit wem er spricht, wer da etwas zu ihm sagt. Und er fragt zurück, wer bist du? Und dann kommt, ich bin. Und immer wieder in der Bibel, wenn Gott sich vorstellt, wenn Gott spricht, sagt er, ich bin. Es geht beim Dornbusch und Mose los, ich bin der Ich Bin. Es geht weiter mit Jesus, mit seinen Ich Bin-Worten. Ich bin der Weinstock, ich bin die Tür, ich bin das Brot. Immer wieder sagt Gott, ich bin. So stellt er sich vor. Auch hier, wer bist du? Ich bin. Und wie stellt sich Gott hier vor? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hat Jesus nicht verfolgt, er hat die Christen verfolgt. Das heißt, Jesus identifiziert sich mit den Christen. Jesus identifiziert sich mit der Kirche. Wenn Christen verfolgt werden, wird Jesus verfolgt. Das heißt, auch wenn du schief angeschaut wirst wegen deines Glaubens, dann wird Jesus schief angeschaut. Das hilft einem. Ich bin nicht allein. Es geht nicht auf meine Kappe. Was mir gerade passiert, das kriegt Jesus ab. Und das Zweite, Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das heißt ja noch viel mehr. Paulus, der diesen Jesus abgelehnt und gehasst hat, er muss jetzt anerkennen, Jesus ist tatsächlich auferstanden, Jesus ist tatsächlich lebendig und er hat tatsächlich Macht, er ist göttlich, er ist Gott. Was heißt es für Paulus? Wir können das kaum nachvollziehen. Für Paulus bricht das ganze Leben zusammen. Sein ganzes Lebenssystem, sein Wertesystem, sein Glaubenssystem bricht völlig zusammen. Alles, was er bisher geglaubt und getan hat, alles, wofür er sich eingesetzt hat, wird nichts. Ich lag komplett daneben, muss er sich eingestehen. Ich habe völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Wer das erkennen muss, ist doch grausam. Alles völlig sinnlos. Darum ist es auch verständlich, dass er zu Boden geworfen ist. Aber es ist nicht der Schlusspunkt. Jesus sagt ihm dann noch, steh auf, geh nach Damaskus. Dort geht es dann weiter, es ist wie eine Schnitzeljagd. Ich sage dir noch nicht, wie es endet, geh mal dorthin. Und er kommt dann zu Hananias, ein Christ, der ihn tauft und der ihm weiterhilft. Es ist ein Neubeginn, es ist ein Schlüsselmoment. Paulus wird, nachdem alles gelöscht wird auf seiner Festplatte, er wird ein auserwähltes Werkzeug, er wird der wichtigste Missionar, er schreibt fast alle Briefe in unserer Bibel. Paulus wird bekehrt. Eine wundersame, großartige Geschichte. Die können wir hören, aber was hat es mit mir zu tun? Wenn ich das so höre, dann kann ich mir vielleicht denken, so ein eindeutiges Zeichen von Jesus, so ein Licht, so ein Reden, das würde ich mir auch mal wünschen. Dann wären die Zweifel weg, dann wäre alles klar. Es wäre vielleicht nicht leicht, zu Boden geworfen zu werden. Aber wenn ich weiß, der lebendige Gott begegnet mir tatsächlich mit Licht und Stimme und allem, das wäre doch was. Und andererseits stelle ich mir die Frage, Paulus verändert sich um 180 Grad. Kann sich ein Mensch tatsächlich so verändern? Können sich Menschen wirklich so verändern? Man hatte das Gefühl, zurzeit ändert sich in der Welt einiges. Und da suchen wir ja die Stabilität, dass etwas mal verlässlich gleich bleibt. Gerade bei uns auf dem Dorf, wir suchen ja das Beständige und wir bieten das auch. Und es ist auch gut. Aber immer wieder erlebe ich auch Menschen, die daran leiden, dass sich jemand nicht verändert. Dass Menschen daran leiden, dass sich jemand nicht verändern kann. Der Arbeitskollege, der Chef, der Ehepartner. Aber viele Menschen leiden auch selbst darunter, dass sie sich selber nicht verändern können. Dass sie nicht aus ihrer Haut können. Dass sie scheinbar keinen Schritt vorankommen und immer wieder in alte Muster zurückfallen. In bestimmte schlechte Gewohnheiten bricht der Charakter immer wieder hervor. Kann sich der Mensch wirklich verändern? Jeder kennt sich selber am besten, aber ich kenne es von mir selbst, dass ich mir das immer wieder mal wünsche. Bei bestimmten Punkten, dass ich sage, das würde ich eigentlich gern anders machen, anders leben. Aber ich schaffe es immer wieder nicht. Unser Charakter, unsere Persönlichkeitsstruktur wird in der frühen Kindheit gebildet. Darum sind ja die ersten Jahre so wichtig. Darum freue ich mich, wenn Mütter mit ihren Kindern auch zu Hause bleiben. Das ist das Beste für die Kinder. Es ist so wunderbar, dass Kinder geprägt werden von ihren Eltern, weil das so entscheidend ist. Die Ärzte sagen, in den ersten 3 Jahren wird die Persönlichkeit angelegt. Danach entfaltet sie sich nur noch. Danach ist ein Mensch nicht mehr grundlegend anders. Der Mensch ist dann ein Gewohnheitstier und so unflexibel. Und wir leiden manchmal darunter. Wie wunderbar wäre es doch nochmal richtig, eine Veränderung zu erleben, so wie Paulus. Wenn wir aber genau hinschauen bei Paulus, wenn wir sein Leben genau betrachten, dann war Paulus vor seiner Bekehrung ein sehr eifriger, leidenschaftlicher Mensch in seinem Hass auf Jesus und auf die Christen. Sehr leidenschaftlich, sehr eifrig. Er schnaubte und drohte leidenschaftlich. Und nach seiner Bekehrung ist er genauso eifrig und leidenschaftlich in seiner Liebe zu Jesus. Das heißt, der Paulus, er verändert sich eigentlich gar nicht. Der Paulus verändert sich gar nicht. Er hat die gleiche Leidenschaft, vielleicht den gleichen Charakter, aber die Richtung verändert sich. Und das ist das Wichtige. Und das schenkt die Begegnung mit Jesus. Die Veränderung, die Bekehrung heißt, ich gehe in eine andere Richtung mit meinem Charakter. Ich setze meine Stärken und Schwächen, meine Persönlichkeit ganz anders ein. Meine Prägung. Das gilt für mich. Ich muss meinen Charakter und kann es wahrscheinlich nicht komplett ablegen. Aber ich kann ihn in eine andere Richtung verändern lassen. Bin ich bekehrt? Nein. Jeder, der bekehrt ist, wurde von Jesus selbst bekehrt, in eine andere Richtung gestellt. Und solche einschneidenden Erfahrungen erleben wir immer wieder und wollen wir auch immer wieder erleben. Erlebnisse, auch Krankheiten, auch Bücher, Gottes Licht, ganz verschiedene einschneidende Erfahrungen, wo dann ein anderer zu dir sagt, du bist ja wie ein anderer Mensch wiedergekommen. Das hört man manchmal, wenn jemand sagt, du bist ja ein ganz anderer Mensch geworden. Was ist mit dir passiert? Gott hat dich auf eine andere Richtung gestellt. Und das ist was ganz Intimes, eine Bekehrung. Davon können wir erzählen und davon kann ich predigen, aber das können wir nicht erzwingen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Immer wieder sich zu Gott zu wenden, immer wieder von ihm bekehrt zu werden, in ein anderes Licht gestellt zu werden. Er hat mit jedem, so wie Paulus, etwas Großartiges vor. Amen.